In der aktuellen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Stefan Kulowitz über seine Zeit als Rapid-Interimstrainer, über seine Spielerzeit, über seinen Spitznamen, die Kampfgelse. Und Marc Janko spricht dann auch noch über ein 0:7 und ein 0:5. Hört rein beim aktuellen Audiobeweis mit Stefan Kulowitz, Marc Janko und Martin Konrad.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 259.
Ein herzliches Hallo an unseren heutigen Gast im Audiobeweis. Wir sprechen mit dem ehemaligen Rapid-Spieler, dem ehemaligen Sandhausen-Spieler, ehemaligen und jetzt wieder Rapid-Co-Trainer, ehemaligen Sandhausen-Co-Trainer, ehemaligen Rapid- und Sandhausen-Interimstrainer. Kurz gesagt, wir sprechen mit Stefan Kulowitz. Hallo Stefan.
Hallo, servus.
Außerdem sein ehemaliger Mitspieler im Nationalteam am Start, 3 Spiele gemeinsam gemacht und Marc Janko kann sich sicher an jede Sekunde erinnern und natürlich auch an die 3 Ergebnisse, oder Marc?
Ich kann mich auch an die Würfelabende erinnern mit Kolo, wo er abbissen hat.
Die Inneneinrichtung von deinem Haus, sponsert bei Stefan Kulowitz?
Ja, die kleine Statue da hinten schon, ne?
Die kleine Statue. Außerdem natürlich mit dabei Sky-Kommentator und Sky-Moderator Martin Konrad. Der kann sich sicherlich auch an jedes Ergebnis der letzten 25 bis 30 Jahre im österreichischen Fußball erinnern.
Hallo, das nicht wirklich, aber an viele Spiele, bei denen Stefan Kulowitz gerackert hat im Rapid-Mittelfeld.
Genau, für Rapid und für Sandhausen tätig gewesen und jetzt eben zuletzt interimistischer Cheftrainer bei Rapid, Stefan Kulowitz. Am Sonntag ist die Saison zu Ende gegangen. Wie haben sich denn die Tage bisher gestaltet, bis heute Mittwoch?
Also erst einmal muss ich sagen, der Marc hat anscheinend zu viele Kopfbälle im Leben gemacht, hat wohl Gedächtnis verlost oder hat gewisse Dinge verdrängt. Die Statue habe ich natürlich nicht gesponsert, aber ja, Spaß beiseite. Die ersten 2 Tage jetzt danach waren relativ stressig noch, weil wir uns am Montag dann mit dem künftigen Trainerteam, mit dem Cheftrainer, mit dem Saar getroffen haben und alles durchgesprochen haben, natürlich auch ein paar Videos angeschaut haben von potenziellen Spielern, die wir noch verpflichten wollen. Und von daher war die letzten 2 Tage noch etwas stressig, aber heute ist der erste Tag, wo ich zur Ruhe komme und Dinge machen kann, die ich länger nicht gemacht habe.
Was machen Sie dann, wenn Sie zur Ruhe kommen wollen, wenn Sie Dinge machen, um einfach den Kopf frei zu bekommen? Was sind da so die Go-To-Aktivitäten?
Also jetzt am Vormittag kommen wir uns mal mit ein paar Freunden drauf am Naschmarkt, dann waren gut frühstücken. Jetzt bin ich hergekommen, jetzt bin ich mit euch verbunden und nachher werden wir ein bisschen Battle-Tennis spielen, ein bisschen Ausgleichssport und das sind so die Dinge, die ich gerne mache. Freunde treffen, Ausgleichssport, Work-Life-Balance und da komme ich ganz gut runter.
Marc, das hört sich irgendwie nach einem Tag von dir an, oder?
Ja, vielleicht könnte ich auch Trainer sein.
Martin, wie hast du denn das gesehen, was Stefan Kulowitz mit Rapid dann in den vergangenen 7 Spielen dann noch geleistet hat, dieses Mindestziel, das internationale Ticket zu holen, zu erreichen?
Ich glaube, das war das Mindestziel, das ist erreicht worden. Ich meine, für ihn wäre es vielleicht noch schöner gewesen, wenn er alle Spiele gewonnen hätte und direkt Vierter geworden wäre, aber wir haben ja gesehen, wie spannend es dann war bei den 4 Teams oben, wo sich am letzten Spieltag in den letzten Minuten noch alles gedreht hat. Insofern war halt Rapid dann das beste Team vom Rest und hat jetzt dann trotzdem, glaube ich, ist das schon auch was dann hängen bleibt, ist, wenn man im allerletzten Spiel nochmal alles raushaut und eigentlich als nicht mehr Favorit in diesem Rückspiel das noch dreht. Und ich muss jetzt sagen, ich habe mit einigen gesprochen in den letzten 2 Tagen, die haben alle gesagt, das sind keine Rapid-Fans gewesen. Und wie gesagt, für den österreichischen Clubfußball ist es gut, dass Rapid in der Conference League Österreich vertritt. Das kann ich eigentlich nur zustimmen, wirst noch drauf kommen, wahrscheinlich gar nicht, aber Rapid ist gesetzt und da könnte man jetzt vielleicht tatsächlich erneut in die Ligaphase schauen.
Genau, und wenn man so den Daten, die im Internet herumschwirren, traut, dann hat der Rapid aus der vergangenen Conference League so rund 10 Millionen, 11 Millionen eingenommen, also kann man sagen, dieses Tor von Ercan Kara war jetzt dann auch nicht so unwichtig für die Vereinskassen und für den Auftritt des österreichischen Fußballs am internationalen Parkett. Marc, wie hast du vor allem die Schlussphase dieses Spiels von Rapid gegen den LASK erlebt? Hast du noch daran geglaubt, dass Rapid die 2 Tore noch machen kann?
Also ich war ja beim Hinspiel in Linz vor Ort mit der Kimberly und Hybrid expertiert und der Jörg war dort, der hat mich dann dort gefragt, ja, glaubst du überhaupt nach dem Spiel, hat mich gefragt, glaubst du überhaupt noch, dass Rapid überhaupt noch eine Chance hat und wie viel Prozent ich Rapid gebe? Und ich habe gesagt, also ich sehe es ehrlicherweise als 50-50 Chance, auch im Rückspiel mit dem Fans im Rücken, dass man, wenn man sich die Kaderqualität anschaut, die unzweifelhaft vorhanden ist, dann ist da natürlich etwas möglich. Wir alle haben schon verrückte Spiele im Fußball gesehen und so ist es dann auch gekommen. Also es ist dann wieder mal ein Geschenk vom LASK gewesen. Das erste Tor von Burgi war ja wirklich jetzt nicht allzu schwer. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben sie sich verdient. Der LASK hat, habe ich das Gefühl vom Fernseher gehabt, ein bisschen Angst vom Gewinnen oder vom Weiterkommen gehabt. Sie haben überhaupt nicht mehr das Gesicht gezeigt, was sie in Linz gezeigt haben. Und dementsprechend ist der Rapid als verdienter Sieger, glaube ich, vom Platz gegangen. Und glaube auch, dass es für den österreichischen Fußball gut ist, dass sie es geschafft haben, weil sie eben gesetzt sind. Und wir brauchen ja Punkte für die 5-Jahres-Wertung wie ein bisschen Pol.
Stefan, wie war das Spiel für Sie an der Seitenlinie in Ihrer, sagen wir mal, noch jungen Interim-Cheftrainer-Karriere? Wenn wir das eine Spiel von Sandhausen dazu nehmen, waren es dann 8 Spiele. War es das Spiel, das ganz oben steht bei diesen 8, wenn man die ganzen Rahmenbedingungen bedenkt, ein ISO 3 aufzuholen? Dann hat Burgstaller sein letztes Spiel und ist an jedem Tor beteiligt und beißt da die kompletten 95 Minuten durch und am Ende feiert Rapid.
Ja, emotional war es bestimmt das coolste Spiel, was ich leiten habe dürfen als Cheftrainer. War unglaublich, vor allem nach dem Spiel am Donnerstag, wo uns wirklich die Leute, glaube ich, gar nichts mehr zutraut haben. Natürlich auch zu Recht, wenn man den Blutlein-Auftritt in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Ja, da kann man auch niemandem böse sein. Auch die Reaktion der Fans, glaube ich, haben die Spieler wahrgenommen nach dem Spiel. Es war vor ein Spiel, das habe ich auch auf der Trainerbank gespürt, wo man sagt, okay, heute geht vielleicht nichts mehr, aber dann musst du halt schauen, dass du mit dem 2-1 einpasst und das 3-1 hat schon was mit der Mannschaft gemacht, das habe ich gespürt. Und der Freitag und Samstag waren dann nicht ganz so einfach und wir haben dann auch gesagt, vielleicht braucht es die Mannschaft diese 1-2 Tage, aber ab Sonntag, ab der Aktivierung muss jeder dran glauben, dass wir das Ding noch drehen können und da habe ich auch die Glaubensfrage direkt in der Kabine gestellt, wer niemand dran glaubt, soll aufstehen und gehen. Dadurch, dass alle gesessen sind, war ich trotzdem guter Dinge und ja, die Mannschaft hat dann am Sonntag anderes Gesicht gezeigt und wie der Marc gesagt hat schon, glaube nicht, dass wir unverdient das Ticket jetzt gelöst haben.
Das wollen wir aber gar nicht allzu sehr in der Vergangenheit sein, sondern vielleicht auch den Blick in die Zukunft wagen, Stefan, weil Sie schon angesprochen haben, dass es jetzt in den vergangenen Tagen auch schon Gespräche gab mit Peter Stöger, mit Thomas Sageda und eben mit Ihnen, wie so die Ausrichtung aussieht. Wie sieht denn die Aufgabenteilung in diesem Trainer? Team dann aus. Also man hört immer wieder, dass Peter Stöger mehr so der General Manager, wenn man so will, auf dem Platz ist, so nach englischem Vorbild. Wie ist da die Aufgabenteilung?
Ja, der Peter hat natürlich so seine Vorstellungen, wie er Rapid sehen mag und da sind wir jetzt so ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, er hat ja auch schon auf der Pressekonferenz mit dem einen oder anderen Journalisten eine kleine Diskussion gehabt aufgrund der Aussage, dass er sehr destruktiv bzw. defensiv spielen lässt und hat das eindrucksvoll mit anderen Daten bewiesen. Ich glaube, dass sich an unserer Grundausrichtung nichts ändern wird. Wir wollen dominant sein, wir wollen Ballbesitz-Fußball spielen, effektiven Ballbesitz-Fußball. Und wie dann die genaue Aufgabenteilung im Trainerteam ausschaut, das sind wir jetzt noch nicht ganz durchgegangen. Da müssen dann, glaube ich, auch die anderen Leute noch dabei sein. Aber jeder wird seinen Part haben und jeder wird den anderen unterstützen. Und ja, ich glaube, dass wir ein cooles Trainerteam beieinander haben, wo jeder mit dem Ziel herkommt, hier etwas bewegen zu können. Jeder sieht das Potenzial des Vereins und das gilt es dann in den nächsten 2 Jahren auszuschöpfen.
Marc, du kennst Stefan Kulowitz aus Zeiten als Gegenspieler, aber eben auch im Nationalteam als Mitspieler. Und du hast ihn jetzt erlebt als Co-Trainer, du hast ihn als Interimstrainer an der Seitenlinie erlebt in der Bundesliga. Er hat ja auch für Rapid 2 als Cheftrainer 60 Spiele absolviert. Also das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wo siehst du sein Stärkenprofil in dieser Rolle als Co-Trainer?
Naja, ich glaube schon, dass der Kulo, da glaube ich, lehne mich jetzt nicht ganz weit raus, schon die Ambitionen hat, früher oder später mal selbst Cheftrainer zu werden. Ich glaube aber doch auch, dass es für ihn jetzt ganz wertvoll sein wird, die Zeit beim Peter dabei sein zu dürfen, in diesem Team arbeiten zu können, weil der Peter über unglaublich viel Erfahrung verfügt, schon viel gesehen hat, viel auch große Clubs schon trainiert hat, viele Stars trainiert hat und da nimmt man natürlich auch etwas mit für den eigenen Werdegang. Am Ende des Tages ist er noch ein sehr junger Trainer, der noch sehr viel vor sich hat und ich glaube, da hört die Lernphase auch mehr oder weniger auf nie auf. Und da ist die Lernkurve am Anfang noch sehr, 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 sehr steil. Deswegen glaube ich, war es für seinen weiteren Werdegang wertvoll, auch die Erfahrung jetzt, die er gemacht hat, mit dem zwischenzeitlichen Cheftrainerposten in einer schwierigen Situation. Das muss man auch dazu sagen. Und auch das habe ich am Feld in Linz gesagt. Ich bin der Meinung, dass er das super hinbekommen hat, dass wieder die Wogen sich ein bisschen geglättet haben. Es war ja doch eine große Unruhe zu spüren, auch im Verein, in der Mannschaft. Und er hat es geschafft, auch mit, wie ich finde, richtigen Entscheidungen, auch nicht sehr am Anfang sehr populären Entscheidungen, da auch wieder Ruhe reinzubringen. Und die Mannschaft hat sich wieder stabilisiert und ist wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung gegangen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft unter ihren Erwartungen gespielt hat. Am Schluss hat es wieder besser ausgesehen.
Aber das würde mich interessieren, Stefan, du bist Teil des Trainerstabs gewesen in einer Saison, die gut begonnen hat. Brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen, aber gerade dann gegen Ende, vor Weihnachten und vor allem dann im neuen Jahr, wo das nicht mehr so funktioniert hat. Und dann bist du in den letzten Spielen der das noch irgendwie halbwegs retten soll. Wie geht man diese Sache heran? Weil ich stelle mir ja das auch spannend vor. Man hat ja als Assistenztrainer doch zu vielen Spielern manchmal den besseren Zugang als der Cheftrainer. Wie ist da der Zugang?
Ja, ist eine sehr gute Frage, eine schwierige Frage vielleicht auch zu beantworten, weil ich beim Robert dabei war. Wie gesagt, wir sind richtig gut in die Saison reingestartet, ohne jetzt auf die einzelnen Spiele darauf einzugehen. Ich glaube, dass schon Striptin trotzdem so ein Game Changer bei uns war, wo ein gewisser Flow vielleicht verflogen ist dann auch bei uns, wobei man auch dazu sagen muss, wir waren von Anfang an der Saison auswärts nicht gut, haben dort auch sehr wenig Punkte geholt. Also es ist nicht so, dass das irgendwie dann ein schleichender Prozess war, sondern dass wir von Anfang an eigentlich sehr, sehr wenig Auswärtspunkte geholt haben. Und ja, sobald du dann die Heimspiele auch nicht mehr gewinnst, da wirkt sich das natürlich doppelt aus. Und es hat sich dann in den Ergebnissen wiedergespiegelt, sind dann mit dem Kopenhagen-Spiel nochmal, ja, haben wir ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen, würde ich sagen, vor der Winterpause. Hat natürlich so ein bisschen einen Umschwung nochmal gebracht bei den Fans natürlich, dieser Unmut, der davor da war. Haben mit einem Spiel wieder relativ viel Kredit gut machen können und sind dann grottenschlecht leider aus der Winterpause rausgestartet. Und ja, wir können es abkürzen, glaube ich, das Ganze. Es hat sich dann ein bisschen was eingeschlichen bei uns. Vielleicht war auch, also die Mannschaft haben sich natürlich besser eingestellt auf uns, auf dieses 4-2-2-2-System, das am Anfang sehr vielen Mannschaften Probleme bereitet hat. Jeder arbeitet heutzutage sehr, sehr akribisch in der Analyse und ja, die Mannschaften waren dann sehr, sehr defensiv gegen uns, da haben wir nicht immer die besten Lösungen gehabt, obwohl wir dann auch trotzdem noch viele Chancen rausgespielt haben, waren wir nicht mehr so effektiv vorne und ja, ist dann oft leider so ein Phänomen im Fußball, wenn du vorne deine Dinge nicht machst, dann wirkt sich das hinten vielleicht nochmal doppelt mehr aus oder wirst vielleicht für den einen oder anderen Fehler mehr bestraft als davor noch. Und so ist es dann gekommen. Das war einfach eine Ergebniskrise. Und der Gipfel war dann natürlich das Ausscheiden gegen Djurgården mit dieser roten Karte nach 5 Minuten vom Sangaré und 3 Tage später darauf beim BRC wieder, wo du 70 Minuten in Unterzahl spielen musst und richtige Klatsche einfängst. Und ja, da verlierst du dann natürlich auch einen Teil der Mannschaft. Das ist ganz normal, das ist ein ganz normaler Prozess im Fußball. Und ja, ich war vorher dabei, habe dann natürlich schauen müssen, dass man gewisse Dinge vielleicht anders macht, war aber trotzdem überzeugt von dem, was der Robert gemacht hat. Und deswegen waren es nur kleine Adaptierungen, die wir vorgenommen haben.
Aber jetzt keine, wie machst du das zum Beispiel? Das geht dann mehr um mentale Dinge, Ansprache. Wo hast du für dich gedacht, da muss ich den Hebel ansetzen in dieser kurzen Phase? Wir reden ja da von ein paar Wochen.
Es ist jetzt nicht so, dass der Robert keine Gespräche geführt hat mit den Spielern, aber wir haben geschaut, dass wir sehr, sehr nah an der Mannschaft da sind, sehr, sehr viele Gespräche führen, viele austauschen, die Mannschaft ins Boot geholt haben und ja, dann natürlich auch geschaut haben, dass wir einen gemeinsamen Weg finden für die verbleibenden 7 Spieler, die wir jetzt im Endeffekt auch noch gehabt haben und ja, es dürfte doch bei dem einen oder anderen gefruchtet haben.
Wie ist das? Muss man sich da vielleicht auch verändern, wenn man vom Co-Trainer dann in die Cheftrainer, Interimstrainer-Rolle geht? Also verändern jetzt nicht, die Persönlichkeit bleibt immer gleich. Also da sollte man sich natürlich nicht verändern, aber in der Herangehensweise, in der Ansprache zur Mannschaft, in der Ansprache zu den Spielern, vom ich sage es mal, Best-Body-Co-Trainer zum dann Interimstrainer und Cheftrainer. Wie verändert sich diese Rolle?
Ja, die Zeit unter dem Robert war auch ein Riesen-Learning für mich. Ich war in einer Co-Trainer-Rolle, wo man sich vielleicht auch zu sehr in der Trainingsdokumentation oder dann drum und dran verloren hat. Also organisatorisch war man, glaube ich, top, aber vielleicht ist das ein oder andere Gespräch mit den Spielern auch auf der Strecke geblieben. Und das ist so ein Ding, was ich mitgenommen habe aus dieser Rolle für mich, dass es immer noch höchste Priorität hat und dass man vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen weniger Zeit investieren sollte in diese Dinge, die man irgendwo ablegt und keiner schaut da schaut mehr rein, sondern sich mehr mit den Menschen beschäftigt. Und das war's, was wir dann gemacht haben. Sehr, sehr viele Gespräche gesucht haben. Natürlich haben wir auch taktisch kleine Anpassungen vom System und von der Positionierung angenommen. Aber ich glaube, das ist der wichtigste Schritt bei uns gewesen, dass wir die Jungs da ins Boot holen, viele Einzelgespräche führen, viele Individualanalysen auch durchmachen, damit man den Spielern jetzt trotzdem nicht nur irgendwie in Zucker in den Arsch einblasst, sondern Fehler knallhart anspricht. Und ja, das haben wir über individuellen Gruppenanalysen, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und das hat sich dann am Feld auch wieder gespiegelt.
Marc, du hast in deinem Leben schon den einen oder anderen Trainer gehabt, auch den einen oder anderen Trainerwechsel erlebt. Dieses Phänomen vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Wie bewertest du das aus Spielersicht? Wie lange kann das gut gehen? Kann das überhaupt gut gehen, dieser direkte Wechsel dann auch über längere Zeit? Oder ist vielleicht sogar, so wie es jetzt bei Stefan ist, dass die ideale Zeitspanne ein Fenster von 7 Spielen und danach geht's anders weiter?
Also ich hab kurz überlegt, ob ich das jetzt schon in meiner Karriere einmal miterlebt habe. Und es war tatsächlich so, dass in meiner letzten Station in Lugano war das so, dass dann der damalige Co-Trainer zum Cheftrainer geworden ist. Deswegen jetzt nicht ganz so auswahlkräftig, weil das war quasi meine Station zum Ausgehen in meiner Karriere. Davor habe ich das nicht erlebt, aber ich glaube, es ist möglich, aber es ist verdammt schwierig, diesen Wechsel zu schaffen. Warum? Weil du, und das haben wir jetzt heute auch schon kurz herausgearbeitet, du hast einfach andere Aufgabenstellungen, wenn du Co-Trainer bist. Du hast das selber schon gesagt, Johnny, du solltest näher bei der Mannschaft dran sein, musst auch einmal quasi den einen oder anderen Spieler in ein Gespräch verwickeln, dem zuhören, so ein bisschen den Seelenstreicher geben und ihm gut zureden, dass er wieder dabei ist. Und als Cheftrainer musst du auch harte Entscheidungen treffen können, musst auch fair und transparent natürlich sein, aber wird auch nicht immer jeden schmecken, das, was der Cheftrainer entscheidet. Und da darf halt auch nicht dann irgendwo nachgiebig sein, weil das merken die Spieler dann ganz schnell, das merkt deine Kabine ganz schnell und dann hast du auch irgendwo eine Autorität verloren. Ich glaube, von außen betrachtet hat Sakulo richtig gut gemacht in der Zeit, wo er den Cheftrainerposten inne hatte. Und wie er das gemacht hat, hat er eh schon erklärt, aber ich glaube, dass es möglich ist, ist aber auf jeden Fall ein richtiger Drahtseilakt.
Inwiefern, Stefan, war es vielleicht auch in dieser Phase wichtig, mit Markus Kratzer und Stefan Hofmann zwei Personen an der Seite zu haben, die sie selber sehr gut kennen, als sogar Mitspieler. Also mit Stefan Hofmann haben sie die meisten Spiele ihrer Karriere absolviert, 173 Stück, und mit Markus Kratzer die zweitmeisten, 141 Stück. Ist es dann schon nochmal eine gewisse Rückendeckung, ein gewisses Vertrauen, das man von diesen Personen, die dann doch die Entscheidungsträger in diesem Verein sind, bekommt, wenn man auch weiß, wie jeder eigentlich tickt, vor allem auch in Stresssituationen. Und ich meine, wenn man 173 Mal oder 171 Mal miteinander gespielt hat, dann hat man die eine oder andere Stresssituation sicherlich auch erlebt und zur Seite schieben können.
Und 1000 Mal trainiert gemeinsam.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, das sind natürlich extrem wertvolle Erfahrungen, die man gemeinsam gemacht hat und sind natürlich hilfreich in solchen Situationen nachher. Mit Mackey war ich eigentlich fast täglich im Austausch, mit Steffen nicht ganz so oft. Aber wenn wir zusammen waren, dann redet man natürlich über solche Situationen, holt sich auch Erfahrungswerte nochmal von ihnen ein, was sie da vielleicht gemacht haben oder was sie empfehlen würden für diese Situation. Man muss dann eh filtern, was, glaube ich, am besten zur Mannschaft passt. Man kann nicht alle Informationen mitnehmen, sondern wirklich die Bullet Points rausfiltern und versuchen, diese anzuwenden, mit der Mannschaft gut umzugehen. Und ja, ich glaube, dass uns am Ende des Tages trotzdem dann ganz gut gelungen ist, auch wenn es jetzt trotzdem nicht diese Konstanz war, die wir reinbracht haben. Aber wie gesagt, das große Ziel mit dem Europacup-Ticket haben wir dann am Ende doch erreicht.
Stefan, was war denn eigentlich so der erste Gedanke für Sie als, wenn ich das so sagen darf, erzgrüner Urrapidler, als Markus Kratzer mit der Idee gekommen ist, Peter Stöger als Cheftrainer zu verpflichten?
Ja, ich bewerte niemanden, wo er war, sondern was er geleistet hat. Ich habe ihn Peter als Mensch vorher schon kennenlernen dürfen. Da hat er unglaublich hohe Qualitäten. Ich glaube, über seine Trainerqualitäten braucht man nach diesen Stationen, die er gehabt hat und Erfolgen, die er gehabt hat, nicht großartig sprechen. Und ist auch das, was der Marc vorher schon angesprochen hat. Ist einfach schön, mit so jemandem jetzt noch zusammenarbeiten zu dürfen, Erfahrungen aufschnappen zu dürfen für die weitere oder für meinen weiteren Karriereplan, den ich vor mir habe. Und wird sicher vieles dabei sein, was ich für mich noch später anwenden kann.
Wie sieht er denn aus, der Karriereplan?
Ja, den habe ich eh schon vor langer, langer Zeit einmal gesagt. Natürlich ist der Traum, mir irgendwann Rapid-Trainer zu werden oder allgemein in diese Trainerschiene reinzurutschen. Das habe ich einmal geschafft. Der Traum ist nicht weggeblasen jetzt, nur weil ich kleines Stück wieder zurückrutsche in der Hierarchie, in der Trainerhierarchie. Ich mache das sehr, sehr bewusst. Der Verein hat sehr offen mit mir kommuniziert, dass es so sein wird, dass eine Interimslösung ist, dass ab Sommer jemand neuer da ist. Und ja, hat mich dann natürlich sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass der Peter wird. Und ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Das glaube ich im Übrigen auch. Du hast jetzt wahrscheinlich interessante Trainertypen kennengelernt. Zum einen haben wir jetzt gerade gehört, nicht, Robert Klaus auch das ist ja nicht ganz unbekannt, dass der sehr spezifisch ist, gerade was den Fußball betrifft, auf Details und nicht, dass der Peter das Gegenteil ist, aber was die größte Stärke von Peter Stöger ist, und darf jetzt sagen, ich kenne jetzt doch schon 30 Jahre als Spieler und dann eben auch alle seine Trainerstationen und auch viele, die mit ihm zusammenarbeiten durften. Ich glaube, seine größte Stärke ist seine menschlichen und sozialen Fähigkeiten und diese Komponente, die er da einbringt. Ich glaube, das ist für jeden, der mit ihm dann tagtäglich zusammenarbeiten kann, darf, ein völlig neuer Input. Das wird auch den Rapidgeist, der sehr oft beschworen wird, vielleicht auf eine neue Stufe stellen. Und ich finde, das ist etwas, was den Stefan Kulowitz dann, glaube ich, in seiner weiteren Karriere auf alle Fälle helfen wird, weil er da einen neuen Einblick kriegt von jemandem, der natürlich eine Generation älter ist, auch schon andere Dinge gesehen hat. Und das ist sicher etwas, was aktuell Rapid helfen wird, aber glaube ich auch dann jeden Einzelnen, der dort in diesem Staff tätig sein wird.
Ja, ich glaube auch, dass jeder von uns was mitnehmen kann. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo nachtelefonieren habe müssen, wenn es um den Namen Peter Stöger geht, sondern es sind einfach die Dinge, die man über die Jahre einfach rechts und links immer wieder hört. Und es sind einfach, da gibt es einen ganz guten Spruch, der lautet, ist egal, was die Leute denken, wenn du kommst, es ist wichtig, was die Leute denken, wenn du gehst. Und ja, da hört man nur das Beste von Peter, egal welche Station er gehabt hat, hört man nur das Beste, gerade was in Richtung Menschenfänger geht, sozialer Umgang. Und da freue ich mich echt drauf, wie er auch in gewissen Situationen dann reagiert, wo ich mich vielleicht noch nicht so weit sehe.
Sag dem Peter diesen Spruch. Der Peter hat gern Sprüche, die er sich dann aufschreibt und dann irgendwann mal auf Sendung oder in einem öffentlichen Umkreis dann von sich gibt. Gefällt mir der Spruch.
Ja, bei der Pressekonferenz wurde der auch gebracht und Marc, du hast ja auch immer wieder den einen oder anderen Spruch auf Sendung gehabt. Beleidige nie den Lauf, glaube ich, war einer, oder?
Nein.
Also, wie war das mit dem Pferd?
Bin ich nicht.
Das mit dem Pferd, mit der Ungeduld und dem Reiter?
Ja, genau, richtig, ja. Ja, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, dass es, wenn ich mich auch noch kurz dazu äußern darf, ich glaube, dass es für Rapid eine irrsinnige Bereicherung ist, dass der Peter dort jetzt Trainer sein wird können. Habe von Anfang an ehrlicherweise das überhaupt nicht verstanden. Ich habe es erwartet, dass es kommt, aber gar nicht verstanden, dass es überhaupt mal zum Thema gemacht wird, dass es da Probleme geben könnte, weil er eine aus der Vergangenheit hat. Er war mit Rapid im Europacup-Finale, also wo soll das Problem sein? Dementsprechend, glaube ich, zusammengefasst, gute Entscheidung für Rapid. Ich glaube, dass er dem Verein gesamtheitlich gut tun wird mit seiner Art und Weise. Wir werden ihn vermissen als Sky-Experte. Natürlich auch ich, die eine oder andere Sendung mit ihm gemacht hat. Aber am Ende des Tages geht er seinen Weg weiter und ich wünsche ihm alles Gute.
Aber er wird auch als Rapid-Trainer, glaube ich, alles einordnen bei unseren Sendungen. Also das wird nicht, an dem wird es nicht scheitern. Also da ein bisschen Experte auch noch mitmacht.
Ja, das brauchen wir.
Ganz Level reden.
Steffen, wir haben natürlich auch der Community die eine oder andere Frage gestellt. Und in Bezug zu Peter Stöger sind dann auch Fragen gekommen. Der Pascal X7 möchte zum Beispiel wissen, was hat Peter Stöger vor dem LASK-Spiel zu Ihnen gesagt? Es gab ja da ein Gespräch.
Queens 3-0.
Ganz genau. So einfach geht's.
Und spielt's nicht so pragmatisch, wie ich das machen würde, sondern offensiv.
Na, es war einfach wirklich nur ein Austausch. Ich habe ihn angerufen, weil ich glaubte, dass man das Telefonat einfach mit ihm gut tut. Habe natürlich gewusst, dass er vielleicht den einen oder anderen Rat parat haben wird aus seiner Trainererfahrung, die er bisher gesammelt hat. Und das war dann wirklich nur Smalltalk. Es ist gar nicht um taktische Dinge gegangen. Er hat auch gleich von Anfang an dazu gesagt, er ist so weit weg von der Mannschaft noch. Da möchte er gar nicht reinreden, da kann er nicht reinreden. Und ja, haben uns dann einfach über Dinge unterhalten, in Phasen, wo es bei ihm vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, wie er die Mannschaft anpackt hat und was man da vielleicht machen kann. Und ja, viel mehr war es gar nicht. Und ja, es ist dann, glaube ich, mehr draus gemacht worden aus den Medien, wie es eigentlich war.
Wie sieht denn jetzt eigentlich der Fahrplan für die kommenden Wochen aus? Ich meine, die Qualifikationsrunde 2 für die Conference League ist am 24. Juli. Also das ist jetzt nicht allzu weit entfernt. Der Vorbereitung muss ja auch noch gespielt werden davor. Also das ist ja nicht so, dass man sich am 23. oder am 24. trifft und sagt, so, los geht's. Wie sieht der Plan aus und wie eng ist dieses ganze Konzept? Wie viel Druck ist da drauf?
Ja, die Zeit ist tatsächlich relativ kurz für Vorbereitung. Wir starten am 21. und 22. Juni mit den sportmotorischen Tests, haben natürlich jetzt schon einen groben Plan, wie die Vorbereitung ausschauen wird. In die Detailplanung werden wir genau in den 2 Tagen reingehen, wenn die Spieler getestet werden. Da legen wir uns dann alles zurecht. Da werden 4 bis 5 Vorbereitungsspieler haben. Auch das müssen wir nochmal schauen. 4 sind bereits so gut wie fixiert. Ob man jetzt noch ein 5. einschiebt oder nicht, glaube ich, wird dann auch die Zeit hergeben, die man gemeinsam mit der Mannschaft verbringen dürfen, wie schnell werden gewisse Dinge umgesetzt, die wir uns vorstellen. Und da könnte dann das ein oder andere Testspiel noch dazukommen, aber im Groben und Ganzen steht der Fahrplan. Und ja, ich glaube, so rund um den 20. Juni ist dann die Auslosung, dann wissen wir auch, was in der 2. Runde auf uns treffen wird. Wird wahrscheinlich ein bisschen was Exoterisches werden, aber ja, man muss dann 3 Runden überstehen, um das wirklich große Ziel zu erreichen. Das Ticket haben wir jetzt einmal erreicht, dieses Minimalziel. Und ab der neuen Saison gilt es dann, das große Ziel zu erreichen.
Ja, aber genau. Also 24. und 31. Juli, glaube ich, sind die beiden Donnerstage, wo eben die 2. Runde ist. Der Peter ist ja einer, ich habe mit ihm auch rund um das Champions League-Finale auch schon gesprochen, für den Fall, dass er im Rapid doch noch in den Europacup kommt, wie es ja dann auch tatsächlich am Sonntag passiert ist. Er ist ja auch einer, der gerne alle 3-4 Tage Fußball spielt, also ein Match hat. Insofern hat er zu mir gesagt, das wäre hervorragend, weil man ja auch das Gegenteil behaupten könnte und zu sagen, ein neuer Trainer, man will ein bisschen, es wird die Mannschaft, darüber reden wir ja hoffentlich auch noch, ein bisschen vielleicht verändert, ein neuer Spieler und dann will man vielleicht eine ruhige Vorbereitung haben, man möchte die ersten Meisterschaftsspiele haben und da gibt es ja schon die Geschichte, Peter Stöger hat 2012 die Austria war damals nicht im Europacup, dann die Meisterschaft gewonnen, während die Konkurrenz auch viele Europacup-Spiele hatte. Also es gibt ja auch diesen Zugang, aber der Peter hat gemeint, nein, das wäre hervorragend, wenn wir alle 3-4 Tage ein Match haben. Und insofern würde ihm das, glaube ich, passt ihm das durchaus ins Konzept. Was natürlich auch feststeht, ist, dass der Auftrag zur Bundesliga nicht mit Rapid sein wird, weil Rapid am Freitag noch schon Europacup spielt und ebenso die Austria. Also insofern, die beiden Teams werden nicht das Eröffnungsspiel für die neue Saison bestreiten.
Marc, aus Spielersicht, viele Spiele in der Vorbereitung zu haben, positiv und nicht so viele Einheiten, wo vielleicht der Athletiktrainer noch die eine oder andere Idee hat.
Also Vorbereitungen rückblickend waren für mich eigentlich immer eher mühsam, egal ob wir viel oder wenig Freundschaftsspiele gemacht haben, weil dazwischen trainierst du ja auch dir den was auch immer ab und dementsprechend ist es immer eine sehr anstrengende Zeit, die, glaube ich, kein Spieler gern hat, aber es ist eine verdammt wichtige Zeit. Das heißt, du musst schauen, dass du da verletzungsfrei durchkommst, weil wenn du da Verletzung dir zuziehst, dann schleppst du das mit, bist einfach nicht am Saison Start am Tag, wo es dann zählt, in hundertprozentiger Top-Verfassung und das ist nie gut.
Stefan, Sie immer ein großer Fan der Vorbereitung gewesen?
Vor allem die unter Backholt, ne? Die war super immer, oder?
Ich glaube, Vorbereitungszeit ist für keinen Fußballer wirklich lustig, aber es ist halt die Basis fürs nächste halbe Jahr und deswegen umso wichtiger, dass man die gut durchzieht und ja, und dann später sind wir meistens eingestiegen mit einer Woche Lauftrainingslager, wo sie dann die nächsten zwei Wochen keiner mehr bewegen hat können. Von daher, also alles, was danach gekommen ist, alles, was nach Peter Backholt war, war relativ easy in der Vorbereitung und von daher auch schöne Erfahrung, die wir da machen haben dürfen und ja, war dann wirklich so, dass nie mehr so anstrengend war wie unter ihm.
Muss man aber sagen, mit Lauftrainingslager eingestiegen und mit Meistertitel ausgestiegen aus der Saison.
In der ersten, zweiten, ja.
Ja, soll ja nicht bedeuten, dass das schlecht ist, was wir gemacht haben. Es waren natürlich Methoden, die man heute vielleicht nie mehr ganz so toll sieht, aber es war zu der Zeit einfach so, dass du sehr, sehr viel über diesen physischen Bereich machen hast können. Damals war noch nicht ganz so viel mit Taktik, Analyse. Ja, jede Mannschaft war sehr, sehr einfach gestrickt, sage ich einmal. Und ja, was sicher auch der Grundstein, dass man dann später den Meistertitel feiern dürfen.
Stefan, weil es der Martin auch schon angesprochen hat, ein bisschen über die Kaderplanung philosophieren und lassen Sie uns gemeinsam ein paar Denkmodelle durchgehen. Wo ist denn der größte Handlungsbedarf? Ist es ganz plakativ vorne im Sturm, weil Bellio wahrscheinlich nicht verpflichtet wird, weil die Kaufoption so hoch ist und Burgstaller seine Karriere beendet hat?
Ja, und Kara natürlich auch nur Leihspieler war. Da muss man natürlich alles jetzt abchecken in alle Richtungen, wie, was, wo weitergeht. Man hat natürlich jetzt einiges vorbereitet für die Vorbereitung. Die Scouts sind fleißig am Schauen, was man dazu holen kann, welchen Typen wir am liebsten dazu haben wollen, welches Profil da erstellt werden soll. Und ja, da geht es gerade in die Selektion. Da gibt es auch schon gewisse Vorauswahl und ich hoffe, dass wir dann die richtigen Entscheidungen treffen werden.
Okay. Ich wollte nur sagen, Entschuldigung, bei Bellio ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn es muss ja nicht unbedingt eine Kaufoption gezogen werden, die sehr hoch ist. Ich glaube, 7-8 Millionen. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht noch einmal ein Leihgeschäft gibt. Also ist ja nichts ausgeschlossen.
Möchte er bei Rapid bleiben, Bellio?
Ich denke, es ist natürlich immer eine Frage der Optionen, was man hat. Ja, also eine Option wird natürlich sein, Augsburg und die deutsche Bundesliga. Ja, und in der Vorbereitung dann relativ schnell erkennen, ob der Verein auf einen baut oder nicht, was dazu geholt wird. Aber ich glaube, er hat sich schon sehr, sehr wohl gefühlt bei uns. Wie gesagt, dass das Ende jetzt nicht ganz so rosig war, wissen, glaube ich, alle Seiten. Aber er hat schon gezeigt, welches Potenzial in ihm schlummert und dass er ganz gut zum Verein passen kann.
Marco de Burgstaller. Großes Thema natürlich bei Rapid. Unglaubliches Ende der Saison noch gespielt, vor allem auch mit dieser Vorgeschichte dazu. Wie viele Spieler muss Rapid verpflichten, um einen guten Burgstaller zu ersetzen?
Also ich glaube auch, dass es bei Rapid ganz entscheidend sein wird, wen sie vorne verpflichten werden, weil einen Guido wirst du nicht so schnell ersetzen können. Vielleicht schaffst du es, dass du einen holst, der ähnliche Qualität hat wie er, aber die menschlichen Qualitäten sind in der Kabine auch immer sehr gefragt gewesen. Ich kenne ihn ja auch schon eine Zeit lang. Wir haben jetzt unlängst auch zusammen die Trainer-B-Lizenz zusammen gemacht. Habe ich ihn auch wieder noch näher kennengelernt. Also ganz ein feiner Kerl, der, glaube ich, der Mannschaft ist nicht gut getan hat. Und es kommt ja, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass dieser Einbruch, wenn man ihn so nennen möchte, von Rapid auch unmittelbar zusammengehängt ist mit seinem Ausscheiden, mit seiner schweren Verletzung, die ihm zugefügt worden ist. Und das zeigt schon, welche Gewichtung er auch für die Mannschaft hat. Und eben auch jetzt, wo in den letzten Spielen, wo er wieder das Vertrauen und auch die hundertprozentige Fitness hatte, was er noch immer zu leisten imstande ist. Also ich glaube, da wird einiges auf die Scouts, auf das Trainerteam zukommen, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube auch, und ich habe auch aus dem unmittelbaren Umfeld von Bellio gehört, dass er sich eigentlich eher jetzt bei höheren Gefilden sieht, als wir bei Rapid, und da rede ich jetzt von deutscher Bundesliga, der Kulo eh auch schon gesagt. Und auch das ist so ein Thema. Ich glaube, man sollte nur auf Spieler setzen, die auch hundertprozentig hier spielen wollen und das auch irgendwo als Chance sehen. Bei Bellio hatte ich lange das Gefühl, dass er einfach irgendwie unzufrieden ist. Nachdem zwischendurch ist er schon super gelaufen, aber was auch immer dann passiert ist, ob er sich dann schon irgendwo im Winter woanders gesehen hätte oder was auch immer, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall schade, dass er da nicht bis zum Schluss durchgezogen hat. Ich glaube, hätte ihn und seiner Karriere auch gut getan. Aber wenn jetzt Diabellio und Burgstaller wegfallen und Clara ist möglicherweise zu teuer oder die Türken verlangen zu viel Geld, dann musst du eigentlich drei Stürmer holen. Und wir alle wissen ganz genau, dass die Stürmer, die gut sind, kosten meist auch sehr, sehr viel Geld. Deswegen bin ich da sehr gespannt, welche Schlüsse sie auch ziehen werden und vor allen Dingen, auf welche Profile sie setzen werden. Und mich würde auch interessieren in der Transferrekrutierung, ob ihr da auch aufs Zwischenmenschliche schaut, ob ich da umhört im Umfeld von diesem Spieler, wie wird das ablaufen, Kudo?
Ja, das gehört zu diesem Recruiting natürlich dazu. Am Anfang geht es natürlich, ich glaube, da haben wir jetzt auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Seitdem der René und der Mackie da sind, geht es ja auch viel um Datenscouting. Wir haben da richtig gute Griffe gemacht mit einem Isaac Jansson, mit einem Serge-Philippe Royau, um nur zwei zu nennen. Und so fängt dieser Prozess einmal an. Und je weiter das dann fortgeschritten ist, umso gerne die Auswahl wird, dann finden natürlich persönliche Gespräche auch statt. Und beim Serge war es jetzt so, dass auch die ganze Familie mitgekommen ist. Die Mama hat zum Beten angefangen im Stadion. Das sind dann einfach so Dinge, die da richtig gutes Gefühl geben und ist ein ganz wichtiger und entscheidender Teil von diesem Scouting-Prozess.
Royau war ja über Großteils der Saison mit Cvetkovic ein richtig starkes Innenverteidiger. Du, wie geht's mit Nenad Cvetkovic weiter, der schon noch einer der Leader in dieser Mannschaft ist, und hat er geäußert, er will vielleicht eine neue Herausforderung suchen, einen nächsten Schritt wagen, denn auf der Innenverteidigerposition hat man ja immer wieder bei Rapid neue Spieler verpflichtet, es wird wieder ein Gerücht um einen Innenverteidiger-Defensivspieler. Deutet sich da ein Abgang an?
Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich wüsste auch nicht, also ich bin am Montag noch dabei gewesen, ob auf der Innenverteidigerposition etwas gesucht wird, wären wir vorbeigegangen, weil wir da wirklich gut aufgestellt sind. Wir haben einen Vorgriff gemacht auf den eventuellen Verkauf vom Serge Philippe, das ist jetzt auch noch nicht ganz durch. Da liegt bis jetzt nichts am Tisch. Wir haben den Anja Busu, wir haben den Nenad Cvetkovic, wir haben einen unglaublich talentierten Spieler mit Jakob Schöller. Wenn der seine Verletzungen in Kauf abstellen kann, dann glaube ich, dass wir da alle riesen Talent um und umlaufen haben, den man nicht ganz so lang vielleicht bei uns sehen wird. Und da sind wir einfach gut aufgestellt. Aber der Nenad weiß, welche Rolle er für uns spielt. Das hat er in den letzten Spielen dann auch bewiesen. Und ich glaube nicht, dass der Nenad jetzt von seiner Seite aus kommen wird, wenn da nicht irgendwas ganz, ganz Lukratives reinraschelt, dass er den Vertrag bei uns auflöst oder von Verkauf oder irgendwas braucht.
Ich glaube, das ist sowieso noch jetzt müßig, ne? Weil natürlich noch sehr viel passieren kann, aber nicht muss. Auch beim Thema Stürmer, der Marco hat nämlich gesagt, der hat jetzt vor allem die Position erwähnt, die er selbst auch gespielt hat. Aber es gibt natürlich auch noch andere Offensivspieler. Ne? Wurmbrand, Jansson, ich sage einmal, das ist ja eine schöne Flügelzange. Auch bei Jansson weiß man nicht, ob der tatsächlich auch noch dann in diese Saison so richtig startet. Bischof ist auch noch dabei. Also es gibt ja den einen oder anderen, der sowieso noch da ist, aber wahrscheinlich, das ist ja die Hauptfrage, welche Art von Stürmer noch gesucht wird. Also brauche ich noch einen, so einen Bulligen in der Mitte drinnen? Gibt ja viele Teams in Europa, die mit ganz interessanten Variationen an Stürmern spielen. Ne? Also die falsche 9 will ich jetzt gar nicht erwähnen, aber wenn man jetzt zum Beispiel das Champions-League-Finale hernimmt, da schießt dann nach 10 Minuten der Rechtsverteidiger in einer Position des Mittelstürmers ein Tor. Nicht? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, um erfolgreich Fußball zu spielen.
Ja, ist natürlich so. Du hast schon ein paar Namen angesprochen. Wird trotzdem so sein, dass wir nächstes Jahr zum Teil wahrscheinlich auch vermehrt mit Flügelspielern reingehen werden. Auch das wird natürlich vom System abhängen, aber Niki Wurmbrand, Isaac Jansson sind ja beides eher Typen, die über den Flügel kommen, beziehungsweise eine zweite Spitze geben können und nicht diese klassische Solo-Spitze sind. Und ja, was man natürlich am Schirm haben, ist die Verfügbarkeit von beiden Spielern. Ja, die war diese Saison nicht ganz so gut. Ich glaube, dass wir beide nur um die 50% von den Spielen wirklich auch zur Verfügung gehabt haben. Und da muss man natürlich schon noch drauf schauen, weil man geht ja immer von der Vergangenheit aus und sagt nicht, ja, nächstes Jahr wird's besser, sondern man muss die Zeit bewerten, die man mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und das ist einfach Fakt, dass das so war. Und ich glaube, dass da eher Richtung klassische 9 gehen wird Und ja, da werden wir sicher ein bis zwei Stürmertypen dazu holen, die wahrscheinlich nicht genau das gleiche Profil haben, sondern auch ein bisschen unterschiedlich sind. Einen vielleicht ein bisschen robusteren, einen ein bisschen mehr mit Speed. Und dann wäre es auch ganz wichtig, damit man da ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und wir wollen Flexibilität reinbringen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man flexible Spieler hat und auf mehrere Leute zurückgreifen kann.
Ja, die Gerüchteküche und die Namen werden ja jetzt immer wieder jongliert in dieser Phase der Meisterschaft. Also Jannes Horn, eben der von mir angesprochene Innenverteidiger, oder ein Bouilly wird auch mit Rapid in Verbindung gebracht. Vorher aus der zweiten Liga, Donis Aftier, ist jetzt ein Gerücht aufgetreten. Also was da alles dahinter ist, wird man in den kommenden Wochen sehen. Außer Stefan, Sie wollen jetzt hier exklusiv eine Meldung machen.
Na, ich glaube, also wer Österreich verfolgt, die zweite Liga, weiß, dass der Mbui natürlich ein interessanter Spieler ist. Da werden wir uns sicher drüber unterhalten oder haben uns schon drüber unterhalten, aber es ist einer von vielen, die auf der Liste stehen. Und Jannes Horn ist natürlich auch Thema. Wird dann bei uns eher als Linksverteidiger beziehungsweise halblinker Innenverteidiger gesehen in einer Dreierkette, als dann wirklich dieser klassische Innenverteidiger, wo er natürlich auch spielen könnte, aber ja. Ansonsten zum Vermelden gibt es noch nichts und sind aber natürlich Namen, mit denen wir uns beschäftigen.
Spielanlage könnte man nur fragen, Dreierkette, Viererkette oder muss man eh beides spielen können? Also Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, was auch immer. Ist das der Ansatz? Wie glaubst du, werdet ihr da in die neue Saison starten?
Ja, eins der ersten Wörter oder Schlagwörter von Peter war Flexibilität. Ja, er wünscht sich Flexibilität, damit man ja, sowas wie letztes Jahr vielleicht nicht mehr, wo sich die Mannschaften dann besser auf dieses 4-2-2-2 eingestellt haben. Da möchte er sehr, sehr variabel sein und auch ja, mit dem Hintergrund, dass wir flexibel agieren wollen, werden wir Spielertypen verpflichten, die für beide Systeme in Frage kommen. Für Doppelspitze, dann eben mit drei Spitzen mal, also eher mit zwei Winger-Typen. Hinten mit drei, hinten mit zwei, also da wollen wir sehr, sehr flexibel agieren und das wird dann natürlich berücksichtigt in der Kaderzusammenstellung.
Wollen wir vielleicht, Stefan, vielleicht ein wenig auch über Ihre Spielerkarriere sprechen, die ja auch recht interessant ist, um das Thema Rapid- und Kaderplanung hier mal abzuschließen, weil sonst sitzen wir, glaube ich, in zwei Stunden noch gemeinsam hier und philosophieren über den einen oder anderen Namen oder die eine oder andere Idee. 202 Spiele haben Sie gemacht für Rapid, 127 Spiele und für Sandhausen in Ihrer Profikarriere. Und der Rigi 78 möchte wissen, was denn Ihr geilstes Spiel als Spieler war. Jetzt zwinkern Sie nicht Marc Janko zu.
Ja. Ich glaube, der Marc, ich weiß
gar nicht. Ich möchte lösen.
Lös mal.
Das 7:0 in Salzburg.
Ja, das ist ganz wichtig. Also wir haben uns wirklich als erst vor kurzem Trainerteam auch unterhalten, was dabei war. Vereins reduzieren ist natürlich wirklich schwierig, aber erste Bundesligaspiel ist immer was ganz Besonderes. Bei mir war es dann auch von Anfang an, also nicht irgendein 2-3 Minuten Einsatz, sondern ich bin gar ins kalte Wasser reingeworfen worden und dann Josef Hickersberger, das ist ein unvergessliches Erlebnis, dann das 3:0 gegen Hamburg und natürlich auch 0 in Salzburg, das sind unvergessliche Momente. Alim Eben, weiß nicht, Marc, Deutschland 2:1 daheim im Happelstadion, ob du in der Startelf auch gestanden bist. Aber ich glaube, da hat der Jimmy begonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das war natürlich auch ein Gänsehautmoment, der zu dem Zeitpunkt nicht so absehbar war und von daher einer meiner Highlights in meiner Karriere.
Und zwei Meistertitel, die man feiert. Also ein Beatspieler, muss ich sagen, hat seither ja keiner mehr das Gefühl erleben dürfen. Also insofern ist das auch, glaube ich, wahrscheinlich was Besonderes.
Ja, vor allem der zweite Meistertitel, wo wir beim ersten waren wir so ein bisschen Passagier. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, sind dann einen Tag später vom Fernseher gesessen und haben den Meistertitel vom Fernseher gefeiert. Und der zweite 2008, den haben wir dann wirklich am Feld entscheiden können, wo wir gewusst haben, beim Alltag daheim biegen. Dann haben wir die Meisterschale in der Hand und das war auch ein sehr, sehr spezielles Spiel, ja.
Wo ordnen Sie Ihre Nationalteam-Einsätze an? Ich meine, das Spiel gegen Deutschland haben Sie gerade angesprochen, 2010, 2011, wenn ich das richtig recherchiert habe, haben Sie Ihr Debüt aber schon viel früher gegeben, nämlich unter Hans Krankl 2005 auf Zypern, in einem Freundschaftsspiel, wo es ein Elfmeterschießen gab. Was war das für ein Spiel, wenn ich da kurz so fragen darf? Und wie war das für Sie, unter Hans Krankl im Nationalteam debütieren zu dürfen als Erzrapidler?
Ja, ich glaube, als Kind, wenn man mitkriegt, welche Karriere er gehabt hat, welche Stellenwert er im österreichischen Fußball hat, ist es natürlich ein Traum, von so jemandem einberufen zu werden. Das war eine Riesenehre für mich, unter ihm spielen zu dürfen. Auch die Ansprachen, die er vor dem Spiel gehalten hat, das war echt Gänsehautmoment. Die Spiele auf Zypern waren jetzt nicht so das absolute Highlight, abgesehen davon, dass mein erstes war und man immer gern und mit Herz für die Nationalmannschaft spielt. Es war so ein Mini-Turnier mit relativ wenig Zuschauern und ja, da ist ein bisschen was ausprobiert worden, da bin ich in den Genuss gekommen, aber hat dann leider aufgrund einer schweren Knieverletzung auch nicht zu mehr gereicht unter dem Hans. Und habe aber danach trotzdem unter zwei weiteren Teamchefs noch Länderspiele machen dürfen und ja, war immer eine riesen Ehre für mich, dort zu spielen.
Ja, und dann eben auch mit Marc Janko gemeinsam 3 Spiele absolviert, eben Deutschland, Kasachstan und die Slowakei. Die Ergebnisse, Marc, die schieben wir mal zur Seite.
So viele Kopfbälle, kann man nicht mehr erinnern.
Okay, dann sage ich es. 1:2 gegen Deutschland, 0:0 gegen Kasachstan und 1:2 gegen die Slowakei, jeweils aus Sicht von Österreich. Wie war so deine Erinnerung an Stefan Kulowitz im Nationalteam, abgesehen von seinen Fähigkeiten als Würfelpoker-Spieler? Als Spieler hatte er ja den Spitznamen die Kampfgelse. Das ist jetzt nicht unbedingt das, dass man sich hinten aufs Trikot drücken lässt, die Kampfgelse. Wie war er denn so als Spieler im Nationalteam, als er da dazugekommen ist?
Ja, immer ein feiner Kerl gewesen, eine Bereicherung für jede Mannschaft. Auf dem Feld natürlich auch ein richtiger Mentalitätsspieler, wo du weißt, der geht keinen Meter zu wenig, sondern eher zu viel für dich. Und das ist natürlich gut zu wissen, so jemanden in der Mannschaft zu haben, der auch vorangeht mit Leistung, mit Mentalität. Und
wie war es Gegenspieler?
Als Gegenspieler habe ich ihn selten quasi gesehen, weil ich bin ja nicht zurückgelaufen. Ich habe ja die Drecksarbeit die anderen machen lassen. Ich bin ja vorne stehen geblieben, wie ihr alle wisst. Und der Kulo war im Mittelfeld.
Ja, eben.
Sind nur beim am Anfang und am Ende des Spiels dann noch getroffen. Ja.
Und bei der Standardsituation war er wahrscheinlich auch nicht eingeteilt aus dir.
Nein, nicht gegen mich. Ne? Dafür war ich zu körpergroß.
Also, und ich möchte noch was sagen zum Begriff Kampfgeist. Ich weiß nicht, wie es dem Kulo damit geht, aber ich habe das immer als eigentlich eine Auszeichnung gesehen. Ja, also, weil es ist ein Unikat, die Zeichnung, und das muss man mal sich erarbeiten. Und ich finde, und das beschreibt eigentlich auch einen sehr zarten Menschen, der aber nie aufgibt. Also, ich hab das
immer gesehen. Besser Kampfgelse als Blindschleiche.
Ja, zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, wie ein cooler mit dir ist, aber ich habe das eigentlich nie als abwertend gesehen, sondern ich habe das immer eher als positive Bezeichnung betrachtet.
Ja, gerade am Anfang der Karriere natürlich, wenn du so einen Namen vom Herzog verpasst bekommst, hat einfach gut meine Spielweise beschrieben und wie lästig ich war am Feld. Ich sag, mit Fortdauer der Karriere bist du dann trotzdem in einer gewissen Schublade drinnen. Ich würde jetzt nicht als Edelzangler bezeichnen, aber ja, ein bisschen kicken muss man trotzdem können. Wenn man dann insgesamt 400 Spiele auf hohem Niveau macht, schaffst du es nicht nur, wenn es da ein bisschen wütend durch die Gegend laufst und alles zusammenrahmst. Und ja, aber ansonsten habe ich ganz gut damit leben können und werde heute noch darauf angesprochen. Und ja, ist jetzt nichts, was mich stört, aber wie der Marc sagt, oder wie es das du beschrieben hast, ist jetzt nichts unbedingt, was man sich hinten drauf machen lässt. Aber war jetzt auch nicht so, dass mich extrem stört hat.
Wenn wir schon beim Thema Nationalteam sind, dann machen wir gleich einen Blick voraus auf die Aufgaben des österreichischen Fußballnationalteams. Denn in der WM-Qualifikation in der Gruppe H steht ein wichtiger Spieler. Und ein zweites gegen San Marino auch noch, aber das Heimspiel gegen Rumänien. Marc, wie bewertest du da die Ausgangssituation, vor allem wenn wir jetzt schon einen Blick auf die Gruppe machen? Bosnien hat schon 2 Spiele, die haben schon 2 Siege, die haben schon 6 Punkte, die Rumänen haben ihn knapp gegen Bosnien verloren, die stehen auch schon mit 3 Punkten da, haben gegen San Marino dann noch klar gewonnen. Ist es schon das erste Schnittspiel in der WM-Quali und das gleich zum Auftakt?
Ja, kann man so sagen. Also Rumänien und Bosnien sind natürlich die zwei, die es zu schlagen gilt. Aber auch da haben wir von Anfang an gesagt, dass die Qualifikationsgruppe ausgelost worden ist. Das muss machbar sein mit dieser Mannschaft und das wird hoffentlich auch machbar sein. Ich werde im Stadion sein am Samstag und ich gehe davon aus, dass die Jungs das seriös und souverän auch abhandeln werden und dass wir dann endlich wieder mal am Ende des Tages bei einer WM sind.
Stefan, wie sind Sie die Ausgangssituation für diese WM-Qualifikation, so wie mag, dass diese Gruppe machbar sein muss? Rumänien war zumindest im Achtelfinale der Europameisterschaft dabei.
Ja, die haben natürlich eine gute Mannschaft, aber der Marc hat es ganz richtig angesprochen. Also wenn man die Gruppe sieht und die Qualitäten unserer Nationalmannschaft, dann glaube ich, steht einer zweiten Quali oder einer zweiten Weltmeisterschaft nach 98, sollte dann nichts im Wege stehen, wenn man die Leistungen abrufen kann. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Die Nationalmannschaft hat bis in Österreich bewegt, dass solche Spiele dann gegen vermeintlich kleinere Gegner auch komplett ausverkauft sind. Und mit der Unterstützung im Rücken und mit der Performance, die sie unter Ralf Rangnick jetzt die letzte Zeit dann doch immer wieder abgeliefert haben, vor allem bei der Euro, hat man schon gesehen, was da drin steckt. Und wenn das am Platz gebracht wird, dann machen wir da gar keinen Kopf.
Martin, du hast dich entmutet.
Achso, ne, ich dachte, du wolltest vielleicht eine Frage
stellen. Ich wollte dir eine Frage stellen, und zwar in die erstmalige Qualifikation seit 98. Wo wirst du das Augenmerk hinlegen? Auf das Spielfeld, auf das Spiel oder vielleicht ein kleines Rangthema auf die beiden Trainer? Denn Rangnick trifft auf einen Trainer, der sogar noch älter ist als er. Lucescu. 79 Jahre, Ralf Rangnick 66 Jahre. Hat Ralf Rangnick ja zuletzt einmal gesagt, dass er inzwischen immer wieder Trainer begrüßt, wo er der Vater sein könnte. Es hat einmal einen, der noch älter ist.
Der könnte der Bruder sein, richtig. Ja, eine Trainerlegende, ja, der gerade in Italien auch sehr anerkannt ist, weil er schon in den 1980er Jahren dort einige Vereine begonnen hat zu trainieren und das über Jahrzehnte gemacht hat. Ich werde schon auch aufs Spielfeld schauen. Du wirst überrascht sein. Ich sage, es ist schon ein ziemlicher Gradmesser. Also Rumänien hat gegen Bosnien verloren, Österreich muss gewinnen. Und ich sage, es ist ein Juni-Spiel und da gibt es zwei Ex-Profis nach einer langen Meisterschaft. Ich glaube, das geht natürlich auch immer für den Gegner, aber das ist nicht so einfach. Also ich wünsche es der österreichischen Mannschaft, aber die Rumänen dürfen ja auch nicht verlieren, weil dann hätten sie eben die zweite Niederlage. Also es ist ein Schnittspiel und sollte Österreich gewinnen, will man Tabellenerster werden und sich fix für die WM qualifizieren. Aber einfach wird es nicht, weil eben Personalsorgen, aber auch der Spieltermin an sich alles andere als ideal ist und ich nicht den Eindruck habe, dass jetzt, man weiß es ja nicht, ein paar haben Urlaub gehabt, ein paar haben Halburlaub gehabt. Also es wird spannend, aber es ist kein Selbstläufer und trotzdem eine große Herausforderung.
Und einer der Schlüsselspieler im nationalen Team könnte wieder Marko Arnautović sein und dessen Zukunft ist ja auch die eine oder andere Spekulation gibt. Marc, du kennst ihn gut. Was wünschst du ihm? Was traust du ihm zu? Denn bei Inter Mailand wird es wohl vorbei sein.
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass er zwei, wie ich finde, sehr erfolgreiche Jahre in Italien hatte. Man hat ja nicht ganz genau.
Bei Inter meinst du, ne? Weil bei Bologna war er davor.
Nein, natürlich. Was ihn da erwartet. Aber ich glaube, er hat seine Sache sehr gut gemacht, seine Rolle gut akzeptiert und hat immer wieder auch wichtige Tore für den Verein geschossen. Und ich glaube, dass er, wenn er zurückblickt auf diese Zeit, sollte sie zu Ende sein. Das wissen wir nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich wird es so sein. Dann blickt er damit stolz zurück und das auch zu Recht. Ich wünsche ihm, dass er jetzt einen Verein findet, wenn es woanders hingehen sollte, wo er in erster Linie, wo er sich wohlfühlt, wo er Spielzeit bekommt. Und wo das jetzt sein wird, kann man nur mutmaßen. Man hört immer wieder Saudi-Arabien, man hört, dass er vielleicht zu Roter Stern gehen sollte. Er könnte ihm auch gut vorstellen, dass er es ähnlich wie der Drago macht, da wieder in seine doch auch zweite Heimat zurückzukehren. Viele spannende Optionen für ihn, aber jetzt stehen einmal wichtige Spiele fürs Nationalteam an und dann wird über die Vereinszukunft entschieden.
Ich glaube, ganz ein heißes Eisen ist die Türkei. Wenn ich das so richtig gehört habe rund um das Champions-League-Finale. Und ansonsten bin ich bei Marc. Ich meine, er ist italienischer Meister geworden 2024 und hat dazu auch beigetragen. Ja, also tatsächlich. Insofern ist es voll aufgegangen, dass er nach Bologna noch einmal zu einem Top-Club kommt. Davon war er nicht unbedingt wahrscheinlich auszugehen. Und ich finde, das war sensationell. Und dass er dann beim Champions-League-Finale nicht mehr drankommt und dass das insgesamt ein gebrauchter Abend war, davon konnte man natürlich auch nicht ausgehen. Aber immerhin bei zwei Champions League Finale dabei zu sein, einmal im Kader und einmal zumindest auf der Tribüne, liest ja nicht so schlecht, würde ich sagen, oder?
Ja, abschließend, Martin, vielleicht noch mit ein paar Tagen Abstand deinen Eindruck vom Champions League Finale, von diesem ganz klaren 5:0 von Kirche.
Ja, Machtdemonstration, aber ich muss sagen, das wundert mich nicht, dass Paris so gut spielt, was mich vielleicht eher gewundert hat, dass Inter da überhaupt keine Antwort gewusst hat. Im Gegenteil, ich finde auch fast in der ersten Hälfte sehr oft weiterhin stur das Spiel aufgebaut hat von Jan Sommer aus und nicht einmal vielleicht auch versucht hat, den Ball weiter vom eigenen Tor wegzubekommen. Ich glaube, an dem Tag hätte es zwar auch nicht so viel gebraucht, aber vielleicht wäre es dadurch ein bisschen mehr Entlastung gewesen. Naja, Top-Mannschaft, unglaubliche Qualität bei Paris und ich würde sagen, die Mannschaft, die werden wir noch in den nächsten Jahren öfter sehen, denn es ist ja davon auszugehen, dass die Spieler auch bei Paris bleiben, weil angeblich gibt es dort auch ganz ein gutes Gehalt.
Stefan, vielleicht abschließend auch noch Ihre Eindrücke vom Champions League Finale. Wie haben Sie das gesehen? Schon mehr mit dem Trainerauge oder mehr mit dem Spielerauge oder vielleicht sogar mit dem Fanauge, um einfach nur mal ein Fußballspiel auf allerhöchstem Niveau genießen zu können?
Ja, also wie es live war, habe ich es mir natürlich gegeben. Fernsehbilder angeschaut, da schaut man dann nicht ganz so auf taktische Details, weil es das Bild auch einfach nicht hergibt. Ich habe es mir jetzt im Nachgang aber nochmal tactically angeschaut, also mit Weitbildkamera, wo man natürlich viel mehr sieht und ja, es war schon beeindruckend, was PSG da gemacht hat. Diese Mannorientierung über den ganzen Platz und von der sich Inter gar nicht befreien hat können, sehr, sehr viele Ballverluste gehabt hat. Und in großen Unterschied habe ich dann trotzdem darin gesehen, dass Inter sehr, sehr starr ja ihr System runtergespielt hat, dann nicht zu Lösungen gekommen ist, weil jeder sehr, sehr starr in seiner Positionierung war. Und wenn man sich angeschaut hat, die Offensivabteilung, die drei Mittelfeldspieler und die drei Offensiven von PSG, wo sie sich herumbewegt haben, auch dieser Mannorientierung so ein bisschen aus dem Weg gegangen sind von Inter, immer wieder freie Räume gefunden haben und ja, Inter nicht mehr diesen Zugriff gehabt hat, dann sieht man, glaube ich, was im Fußball alles möglich ist, auch gegen sehr, sehr mannorientierte und italienische Mannschaften, wenn du flexibel im System bist.
Also ich habe das Spiel natürlich auch gesehen. Ich muss dazu sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man in einem Finale so stur agieren kann, wie es Inter getan hat und wie man auch in einem Finalspiel 5:0 verlieren kann. In einem Bundesligaspiel verstehe ich, dass man 7:0 mal verlieren kann, aber in einem Finalspiel 5:0 runtergehen ist für mich unbegreiflich. Und dementsprechend, ich habe mir echt schon nach einem 4:0 gedacht vom PSG, bitte hört es jetzt auf, weiterzuspielen, weil jetzt wird schon langsam beschämend für die Interspieler. Das war ja wirklich, wie der Martin richtig gesagt hat, eine Machtdemonstration. Aber so ist Fußball, ne?
Ja, und da ist vielleicht auch Flexibilität gefragt und das führt uns wieder zu Rapid, denn das hat Peter Stöger ja auch zu Stefan Kulowitz und seinem Trainerteam gesagt in den letzten Tagen. Dann würde ich sagen, Dankeschön für die Stunde Podcast, die wir gemacht haben. Dankeschön an Stefan Kulowitz fürs Zeitnehmen und genießen Sie die nächsten Tage.
Sehr gerne, Dankeschön.
Dankeschön, Marc, dass du heute auch wieder dabei warst und Dankeschön, Martin, dass du heute auch wieder beim Podcast dabei warst.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Dankeschön fürs Zuhören beim Audiobeweis. Folgt uns weiterhin auf allen Plattformen. Klickt auf skysportaustria.at, um die heißesten und neuesten Sportnews zu erhalten. Dort gibt es übrigens auch alle Formate on demand, wenn es mal draußen zu heiß ist und man bei 35 Grad eher im kühlen Wohnzimmer bleiben will. Sonst gibt es den Audiobeweis wieder in regelmäßiger Unregelmäßigkeit. Bleibt uns gewogen.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.